Wir haben einfach einen Ressourcenverbrauch, auch wenn man Sachen wegschmeißt, alles zukauft. Und deshalb Königsweg für mich, regional und oder Bio und bestenfalls Bio.
Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Öko-Modellregionen.
Heute sind wir mal ausnahmsweise nicht direkt in einer Öko-Modellregion, sondern mitten in der Landeshauptstadt in München. Und nicht nur mittendrin, sondern auch an einem Ort, ja, an einem der bekanntesten, würde ich sagen, und geschichtsträchtigsten Orte in München, nämlich direkt am Viktualienmarkt. Und hier besuchen wir einen Stand, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber definitiv noch zu den Jüngeren gehört, und zwar Kaspar Plautz. Und bei mir ist jetzt der Dominik. Servus.
Servus. Hi.
Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid noch bei den Jüngeren hier. Wie lange gibt es euch jetzt schon?
Wir haben 2017 angefangen. Immer noch irgendwie eine stete Entwicklung, macht total Spaß, ist schön.
Wenn man den Namen hört, Kaspar Plautz, kann man sich ja nicht gleich vorstellen, was ihr macht. Es klingt aber ziemlich hip. Es geht aber tatsächlich vor allem um ein Lebensmittel, und zwar um die Kartoffel. Und das ist kein Zufall. Warum seid ihr bei der Kartoffel gelandet?
Wir haben den Stand hier am Viktualienmarkt bekommen. Und am Viktualienmarkt in München ist jeder Stand hat eine sogenannte Zuweisung. Und unser Standl hat simpel die Zuweisung Speisekartoffelverkauf, und wir dürfen gebackene Kartoffeln aus dem Ofen anbieten. Und der Name ist eigentlich schon Kartoffeltradition pur, weil der Kaspar Plautz war so der Erste, der Kartoffelrezepte im deutschsprachigen Raum aufgeschrieben hat. Vor 400 Jahren Benediktinerabt aus Österreich, Top-Typ, müssen wir sagen.
Was waren dann so seine Rezepte zum Beispiel?
Die Basis, die bei uns auf jede Kartoffel kommt, ein bisschen Öl und Essig und Salz. Und das ist sein allererstes Rezept, ist Kartoffel kochen, pellen, mit Salz, Öl und Essig genießen.
Wie streng sind denn dann jetzt diese Vorschriften, wenn du sagst, ihr dürft Kartoffeln, aber auch nicht in jeder Form, glaube ich, verkaufen, oder? Also wie eng ist dieses Korsett?
Schon sehr eng. Also die Kartoffel muss aus dem Ofen kommen. Das ist quasi unsere Einschränkung. Es muss eine gebackene Kartoffel sein. Wir sind da auch schnell irgendwie dazu gekommen, uns abzugrenzen von diesem Baked Potato-Ding. Hat für uns im Namen nicht so viel Sinn ergeben, weil man das irgendwie nicht mit so etwas Positivem, Kulinarischem verbindet, sondern eher trockener Hund im Steakhouse. Und deshalb sind wir irgendwie auf dieses Wording gebackene Kartoffel gegangen. Und ja, aber jetzt seit 7 Jahren tanzen wir irgendwie, würde ich behaupten, elegant um diese Kartoffel rum. Die ist irgendwie im Zentrum jedes Tellers, aber wir sind da kulinarisch irgendwie frei, versuchen möglichst regional, saisonal rundrum und mit der Kartoffel zu arbeiten.
Genau, also was dann dabei ist bei der Kartoffel, ist jetzt von außen erstmal nicht so festgelegt.
Nee, da ist uns absolut freie Hand gelassen.
Sommer und Winter, oder wie oft ändert sich die Karte?
Minimum haben wir 4 Karten pro Jahr, genau. Und in der Regel, das schaffen wir nicht jedes Jahr, aber wir versuchen eigentlich immer noch eine Spargelkarte als 5. Karte. Also eigentlich Sommer, Herbst, Winter, Frühling und dann noch eine Spargelkarte mit rein. Wir haben 2 Gerichte, die bleiben eigentlich immer drauf. Das ist eine Butter. Und die ist im Moment einfach mit Dill. Da verändern wir quasi nur die Kräuter, die mit reinkommen. Aus Ende. Die trauen wir uns nicht mehr von der Karte zu nehmen. Klassiker, fertig. Sozusagen. Der Klassiker. Oder der Einstieg bei uns. Und dann kommt die grüne Soße. Die bleibt auch für immer. Da ändern sich nur die 7 frischen Kräuter. Da haben wir tolle Kräuterbauern, die bauen das ganze Jahr über Kräuter an. Dann im Winter im Gewächshaus. Die sind auch in München.
Obwohl grüne Soße eigentlich nicht so München.
Überhaupt nicht. Ist auch wirklich auf dem Mist von einer Freundin von uns gewachsen, die Frankfurterin ist, die, bevor wir angefangen haben, gesagt hat, ja, ihr müsst was mit grüne Soße machen. So, ja, probier mal aus. Und dann hat es einfach so gut hingehauen, dass das ist eigentlich der Klassiker bei uns. Also die Butter ist so der Einstieg und die grüne Soße wird schon, ja, mittlerweile nicht mehr am meisten gekauft, aber so, dass die Leute, die selten zu uns kommen oder das erste Mal kommen, die fangen irgendwie mit der grünen Soße an.
Aber es gibt ja auch tatsächlich die ganz klassische rohe Kartoffel, oder nicht nur die klassische. Wir stehen ja jetzt hier mitten in eurem Stand und sehen ganz viele verschiedene Sorten. Wie viele verschiedene Kartoffeln kann man denn bei euch jetzt als rohe Kartoffel noch erwerben?
So übers Jahr haben wir mal festgehalten, dass es bis zu 100 Stück werden. Wir beschränken uns immer mehr auf die Produzenten, die wir einfach sehr gut finden. Deshalb wird es tatsächlich von Jahr zu Jahr weniger, weil wir irgendwie, geht nicht darum, dass wir konservativer werden, aber irgendwie, wir haben jetzt vieles probiert und waren mit manchen Dingen nicht glücklich. Haben so im Sortiment eigentlich immer so 20 bis 25 Stück jeden Tag, aber die Kartoffel hat auch saisonale Produkte. Dadurch gibt es da einen Wechsel und dann kommen glücklicherweise immer mal wieder Produzenten auf uns zu und sagen, hey, wollt ihr das nicht mehr probieren? Machen wir immer gerne. Also jeder, der es hört und sagt, Mensch, wollt ihr das nicht mehr probieren? Schreibt uns eine Mail, schickt uns Kartoffeln, wir probieren es. Und wenn es passt und logistisch auch passt, das ist immer so ein Ding, dann machen wir das gerne, packen neue ins Sortiment dazu. Und sonst sind wir da mittlerweile schon, haben wir ja schon so unsere Lieblingsbauern hier im Großraum München.
Habt ihr denn einen Topseller jetzt von den reinen Kartoffeln, die ihr verkauft?
Wir haben zwei Topseller, würde ich sagen. Das eine ist die Allianz. Die haben wir Bio aus Olching. Der Hatzelhof, der Andreas Hatzel, ist der großartige Kartoffelbauer hier in der Region. Von dem haben wir sehr viel. Und die Allianz ist so eine ganz speckige, die ist leider gar nicht so bekannt, ist aber, glaube ich, bei uns im Team die mit Abstand liebste festkochende speckige Sorte. Super für Kartoffelsalate, Bratkartoffeln etc. Einfach als Beilage. Super. Und dann noch das Aztekengold, das ist quasi genau das Gegenteil. Die haben wir aus Frankreich tatsächlich. Das ist eine Sorte, die stammt von einer anderen Kartoffelfamilie ab, als eigentlich alles, was in Europa sonst gezüchtet wurde. Also jetzt so simpel runtergebrochen, ist die eben nicht vor ein paar hundert Jahren mal nach Europa gekommen und wurde hier weitergezüchtet, sondern ein Betrieb in Frankreich hat einfach mal vor 15 Jahren gesagt, komm, wir probieren jetzt einfach mal wieder neue Sorten aus den Anden wirklich. Die bringen wir jetzt rüber und schauen, was passiert. Und der Riesenunterschied ist eigentlich, dass die Sorten, die in Europa mittlerweile kultiviert sind, die haben halt alle eine Keimruhe. Das klingelt, glaube ich, bei jedem was. Also vor allem unsere Großeltern, die wussten, im Herbst wird die Kartoffel geerntet und dann kann man die im Keller einlagern und fertig. Und erst im Frühjahr fängt die wieder an zu treiben. Und diese Sorten, die aus den Anden kommen, die haben keine Keimruhe, was auch biologisch total spannend ist. Du hast in den Anden, hast du quasi, weil die so hoch angebaut werden, hast du jeden Morgen hast du quasi Frühling, jeden Mittag hast du Sommer, jeden Abend hast du Herbst und nachts hast du teilweise trotzdem Frost, was das Spannende ist. Und dadurch haben die kannst du ernten, draußen liegen lassen und die keimen sofort wieder. Und das ist quasi die Schwierigkeit zu sagen, okay, wir bringen neue Sorten aus Südamerika nach Europa, weil man erstmal schauen muss, okay, wie kriegen wir das überhaupt hin, wie können wir die weiterzüchten, dass wir da eine Keimruhe reinbringen. Weil sonst wäre das so ein Ding, die wird geerntet und muss sofort weiter.
Ihr kommt ja nicht aus einer alteingesessenen Kartoffelfamilie oder so, wie man sich es ja vielleicht am Viktualienmarkt vorstellt, dass ja die meisten oder viele Stände wahrscheinlich haben schon ganz eine lange Tradition. Ihr macht es eben noch gar nicht so lange. Vielleicht könntest du uns noch mal kurz sagen, wie kam es dazu? Du hast schon gesagt, Kartoffel war einfach mit diesem Stand verbunden. Also das hat sich dann ergeben. Aber wie seid ihr zu diesem Stand gekommen?
Gute Frage. Also Theo und ich teilen beide schon immer so eine absolute Leidenschaft fürs Kochen, fürs Essen und für die Arbeit mit Lebensmitteln und einfach mit Produkten aus der Lebensmittelindustrie auch, würde ich fast sagen. Also vom Naturprodukt bis hin zum weiterverarbeitenden Sachen. Und haben beide, also ich während meiner Studienzeit, ich habe immer im Nebenjob gekocht und der Theo hat auch immer nebenher irgendwie in der Gastgewerbe und auch viel in Küchen gearbeitet. Und wir haben dann ein Jahr lang 2017, ja, das ging dann eigentlich alles recht schnell. 2017 haben wir zusammen ein Festival in Frankreich becatert. Ein total schönes, es gibt leider nicht mehr, Monticule Festival. Schönes Ding. Und da haben wir jeden Abend für so 400-500 Leute Essen gemacht, hatten ein Küchenteam mit 20 Leuten, war total also viel zu romantisch eigentlich in der Vorstellung, weil das mitten im Nirgendwo war und an einer Steilküste und mega schön, also im Landesinneren, aber trotzdem in so ein Tal runter, wunderschön. Und da haben wir gemerkt, das hat einfach super gut geklappt, da 5 Tage, 24 Stunden gefühlt zusammenzuarbeiten und haben dann danach überlegt, ob wir uns nicht gemeinsam gastronomisch selbstständig machen wollen und saßen dann wirklich, das klingt immer wie so eine schlechte Vorabendserie, aber wir saßen wirklich hier genau gegenüber, wir schauen gerade drauf, saßen in der Kaffeerösterei, unserem direkten Nachbarn und haben uns da getroffen, um genau dieses Thema zu besprechen und dann kam Fabian hier vorbei, der Mensch, der vor uns hier den Stand besessen hat. Ich kannte den so ein bisschen vom Fußballspielen, vom Hypopark, aber eher aus meiner Schulzeit, also wieder 15 Jahre her. Und der Theo kannte den genauso lange her so ein bisschen vom Auflegen. Und dann haben wir kurz mit ihm gequatscht und dann hat er gesagt, ah, ich mach das nicht mehr, ich höre jetzt auf, wollt ihr das nicht machen? Und ich so, ja, wieso eigentlich nicht? So als Münchner Kindl, glaube ich, ist das so. Ja, wir haben mal die Formulierung gehabt, kurz vor Wiesenzelt ist ein Standl am Viktualienmarkt. Und ja, ist schon auch immer noch sehr besonders und super schön. Bis es dann geklappt hat, war es ein langer Weg. Oder also nicht steinig, aber schon komplex, bis wir das dann wirklich übernehmen konnten.
So bürokratiemäßig wahrscheinlich.
Bürokratie und auch dann am Ende für Fabian zu sagen, okay, wir machen das jetzt wirklich so. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so simpel gesagt. Und dann hat es am Ende hat's auch nur 4 Monate gedauert, bis wir aufgemacht haben.
Ja, aber das kann jetzt lang oder kurz sein, je nachdem, man richtet ja sein komplettes Leben neu ein.
Absolut richtig. Also von der Idee, erstes Treffen zum wollen wir uns gastronomisch selbstständig machen, hin zu Laden öffnen, war es, glaube ich, sehr schnell. Also das war noch ein Businessplan schreiben etc. Und das war knapp, ehrlich.
Also gut, ihr seid jetzt eher so sehr spontan zu diesem Laden gekommen, dann wusstet ihr, oh okay, Kartoffel ist jetzt anscheinend unser Thema. Wie wird man dann zum Kartoffelexperten? Also habt ihr euch dann wirklich irgendwie Kartoffeln gegoogelt, Bücher gekauft, zu Kartoffelexperten gefahren? Weil ihr müsst ja jetzt schon die Profis sein eigentlich.
Ja, alles gemacht, was du gerade gesagt hast. Also sehr wissenschaftlich herangegangen. Ich habe lang studiert davor, tatsächlich viel gelesen. Und dann Kartoffelexperten kennengelernt. Der Peter Glandin, den haben wir kennengelernt. Und wir würden ihn so ein bisschen als unseren Kartoffelpapst nennen und auch Mentor, was das Kartoffel Business angeht, der hat einen Online-Shop mit Kartoffeln und der hat uns ganz viel beigebracht über Sortenvielfalt, auch über Lagerung, über Handhabung und auch so Besonderheiten einfach über Kartoffeln, mit uns auch Kartoffeltastings gemacht. Ja, und mittlerweile ist es einfach, ich glaube, wenig Leute haben so viel Kartoffeln in der Hand wie wir und wir probieren sie halt immer wieder und learning by doing, würde ich sagen, bei der Kartoffel.
Wie läuft so ein Kartoffeltasting ab?
Ja, da ist das eigentlich immer die schöne Erinnerung, als wir das erste Mal gemacht haben, bevor wir unsere eigenen Kartoffeln hatten, haben wir bei unserem Nachbarstand, neben uns ist ja auch ein Kartoffelstand, haben wir alle Sorten mal gekauft und waren dann in Theos WG damals noch, weil auch andere Lebensumstände, als wir hier angefangen haben, waren beide noch in WGs gewohnt und jetzt hat jeder von uns Kinder mittlerweile. In den 7 Jahren ist also viel passiert. Und wir haben die Kartoffeln gekauft, gekocht, mit Salz und Butter probiert und waren, ich habe das schon so in Erinnerung, wir waren erstmal ziemlich enttäuscht, wie schwer das für uns war, das in Worte zu fassen, wie unterschiedlich Kartoffeln schmecken. Und bis heute ist es so witzig, so, ist eine kartoffelige Kartoffel. Das ist also so die Adjektive für Kartoffelsommeliers sind noch ausbaufähig,
würde ich sagen. Aber wie macht ihr es dann? Also sind es dann lauter so Schüsselchen und überall ist eine Scheibe
von der Kartoffel? Mittlerweile kommen eigentlich ganz selten neue Sorten bei uns an. Wenn eine neue Sorte bei uns ankommt, dann schmeißen wir die in der Regel direkt in den Topf und probieren sie einfach mal aus. Und dann ist das Hauptding ist eigentlich, wenn sie gekocht ist, weiß man am meisten über die Konsistenz und dann ist es schon wichtig, ein Fett dazu probieren zu können und wir mögen Butter irgendwie am liebsten. Die verfälscht am wenigsten mit gutem Olivenöl, ist eine Kartoffel auch super, aber da ist die Schärfe, die verändert einfach nochmal ein bisschen den Geschmack. Also Butter und Salz sind schon die ausschlaggebenden Dinge und ich denke auch alle Menschen über 70, wenn ich so formulieren darf, wenn ich an meine Elterngeneration denke und noch älter haben, da sind ja ganz viele, die so einen emotionalen Bezug zu Kartoffeln haben. Die haben alle noch selber Kartoffelglauben und aus dem Kartoffelkeller. Und ich weiß auch noch, mein Vater hat einfach nichts in der Küche gemacht, so ungefähr, hat aber immer Kartoffelknödel selber gemacht. Das war ganz wichtig, rohe Kartoffelknödel. Und hat dann, wenn er das gemacht hat, immer ein Knödel nur mit Butter und Salz gegessen und dann noch eine Kartoffel extra dazu gekocht, nur mit Butter und Salz, weil das für ihn irgendwie so ein Kindheitsding und der reine Geschmack der Kartoffel ist. Und ich will jedem immer empfehlen, mal unbedingt mal reine, rohe Kartoffelknödel zu Hause zu machen, weil es so gut ist.
Was ist denn für dich jetzt persönlich oder für euch das Besondere am Viktualienmarkt? Ich meine, es ist keine Frage, dass es ein besonderer Markt ist, nicht umsonst. Was sieht es ja jetzt? Jetzt sind wir schon hier abends, jetzt hat eigentlich schon alles so ziemlich zu, aber es sitzen ein Haufen Leute rum, trinken Kaffee, haben Spaß, einfach ein ganz besonderer Ort. Warum?
Das ist eine gute Frage. Also ich hole da ein bisschen aus, weil ich das total spannend finde. Ich bin hier aufgewachsen, wirklich in der Stadt und war gar nicht so oft am Viktualienmarkt. Es gehört dazu, glaube ich, vom Kindergarten auf, war ich mindestens einmal pro Jahr mit dem Kindergarten, dann mit der Schule. Man geht einmal pro Jahr hierher und es ist so ein, naja, irgendwo aufgeladener Ort, fast schon mystisch aufgeladener Ort. Und bei mir hat sich dann im Studentenalter, da hat sich das so eingebürgert, dass wir bei der Manuela, das ist 3 Stände weiter von uns, eher so Katerfrühstück samstags eingeführt haben. Und das war dann eigentlich mein erster Bezug, weil für mich der Viktualienmarkt irgendwie nicht der Ort war, an dem ich einfach Lebensmittel kaufe. Aber das war quasi schon vor 15 Jahren dann für uns ein Ort, um zu sagen, okay, hier kann man gut verweilen, es ist einfach schön. Also ein Ding, was ich total schön finde, ich schaue einfach nicht mehr auf die Uhr, weil der alte Peter ist, wenn ich mich bücke, dann sehe ich auf dem alten Peter und es ist meine Uhr geworden hier. Und dann ist Marktleben einfach was ganz Besonderes. Also für eine Gastronomie oder an sich ist es schon was Wundervolles, dass wir hier so viele Nachbarn haben. Wenn hier was kaputt geht, heute ist unsere Spülmaschine kurz vom Strom gegangen und schwupps durften wir bei unserem Nachbarn die Spülmaschine benutzen, was jetzt was klingt nach sehr wenig, aber irgendwie dann schon sehr viel. Weil hier gibt es in gewisser Weise ein Gemeinschaftsgefühl von den Händlerinnen. Und genauso eben, wie wir es gerade beobachten können, oder jeden Morgen ab 7.30 Uhr ist die gleiche Gruppe an Menschen hier bei der Kaffeerösterei und trinken Kaffee, was ich unfassbar schön finde, wie viele Leute tagtäglich das irgendwie in ihren Alltag integrieren, um zu sagen, okay, ich starte mit einem Kaffee am Viktualienmarkt und dann fahre ich in die Arbeit. Woher die Leute die Zeit nehmen oder ob das zufällig der Weg ist oder ob sie alle hier arbeiten, weiß ich nicht. Ich weiß es von vielen, die bringen irgendwie ihr Kind zur S-Bahn am Marienplatz und dann trinken
dann erstmal Kaffee.
Genau, und dann gehen sie in die Arbeit. Aber das hat schon was sehr Besonderes und auch tatsächlich, egal ob diese Morgenstimmung, die einfach so ein Aufwachen ist, das fühlt man einfach auf Märkten an sich. Also ich habe schon immer eine große Liebe für Märkte gehabt, irgendwie insbesondere in Italien. Ich finde, da ist das Gefühl nochmal ein anderes. Und jetzt hier Teil von diesem Markt zu sein, der eben auch jeden Morgen erwacht und auch irgendwie so romantisierte Geräusche von Rollos, die runtergelassen werden und frisches Gemüse, das eingepackt wird oder ausgepackt wird. Eben.
Und Gerüche auch, oder? Also ich finde jetzt auch bei euch hier, also man überall duftet es ein bisschen anders.
Genau, und es ist eben nicht so anonym wie ein Restaurant oder ein Laden zu haben in einem Mehrfamilienhaus oder in irgendeinem gewerblichen Haus. Also, sondern man hat Nachbarn, man redet mit allen, man hat Beziehungen zu den Menschen, die um einen rum sind. Und das ist schon was sehr Besonderes.
Und um das noch romantischer darzustellen, ihr kauft auch teilweise die Sachen, die ihr hier verarbeitet, auf dem Markt direkt ein.
Ja, ja.
Also lauft ihr dann wirklich über, ach, hallo Susi, heute wieder, brauche ich wieder ein bisschen Spinat oder wie kann man sich das vorstellen?
Also damit wir das hier so machen können, dass wir, also ich behaupte, wir sind relativ günstig für die Produkte, die wir verarbeiten, wir sind sehr günstig für die Produkte, die hier verarbeitet werden, ist es nicht ganz so romantisch, dass wir tagtäglich spontan auf die Idee kommen, aber jetzt schräg gegenüber von uns ist der einzige Biostand am Markt, der Klaus Trübenecker war Anfang der 90er, hat er den aufgemacht, also super progressiv damals, leider bis heute der einzige Bio.
Gemüse, oder?
Ja. Genau, Gemüse und Obst. Und vom Klaus beziehen wir beispielsweise alles für unseren Rohkostsalat, das ganze Jahr über. Bei dem haben wir eine Dauerbestellung, die passen wir immer wieder leicht an. Kriegen das von dem und dann haben wir mit Markus Weil, der auch einen wundervollen Gemüsestand hat, bei dem bestellen wir quasi immer wieder vor. Und ansonsten haben wir fast 2-3 Mal die Woche, würde ich sagen, kommt dieser Moment, okay, wir haben schlecht kalkuliert, sagen wir es mal so. Und jetzt brauchen wir noch eine Handvoll davon oder davon. Und das holen wir natürlich hier. Und das ist ein absoluter Luxus, dass man eben jetzt mal auf die Schnelle beim Fischmeier oder beim Fischwitte 2 Kilo Karkassen bekommt und die auch bezahlbar sind. Also muss man ja schon auch ein bisschen in dem Aspekt sehen, dass für viele der Viktualienmarkt auch als sehr teuer verrufen ist. Dem will ich widersprechen. Ich finde schon, mittlerweile kenne ich, glaube ich, hier sehr gut die Preise von allen. Und die Feinkostläden in München, egal in welchem Viertel, haben genau die gleichen Preise. Also da ist kein Unterschied und es gibt ja schon großartige Qualität. Und trotzdem, damit wir hier gute Preise bekommen, müssen wir das vorher ausmachen.
Ja, am Ende des Tages muss jeder schauen, ist auch klar.
Genau, wenn wir ihm jetzt die letzte Kiste Blumenkohl wegkaufen, ist blöd für ihn und geht dann auch nicht. Also wir haben schon noch andere Gemüseproduzentinnen. Wir haben den Biohof Königsfeld, die großartiges Gemüse anbauen. Die beliefern uns einmal die Woche. Wir haben die Mikrofarm, die ist in Gräfelfingen, eine Solawi, die tolles Gemüse an Bord. Die beliefern uns auch einmal die Woche. Beziehungsweise eigentlich schon ganz schön, das ist auch eine Sache, die ich erwähnen will. Wir kaufen eigentlich nur mit dem Fahrrad ein. Also wir haben Lastenrad seit 6 Jahren jetzt und fahren mit dem zum Großmarkt.
Ich sage, er erfüllt natürlich schon sehr viele Bio-Nachhaltigkeits-Klischees.
So viele Klischees.
Das muss man schon sagen.
Ja, das Radl-Ding ist, Radfahren ist von mir eine große Leidenschaft und das ist auch was ganz Pragmatisches, weil in der Stadt bist du wirklich faktisch schneller mit dem Lastenrad im Großmarkt und dann wieder am Viktualienmarkt. Oder von mir zu Hause steige ich aufs Radl im Westend, fahre nach Sendling runter und dann rolle ich auf den Viktualienmarkt rüber. Und hätte ich ein Auto, müsste ich über einen Parkplatz suchen und ich bin großer Freund von weniger Parkplätzen und weniger Autos und ich bin sehr davon überzeugt, aufs Auto zu verzichten, aus Umweltgründen, aber man kann auch aus anderen Gründen aufs Auto verzichten, weil es einfach praktischer sein kann.
Immer wenn man mit euch spricht, dann merkt man, was ganz wichtig ist Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit und natürlich spielt auch Bio eine große Rolle. Wie viel ist denn inzwischen Bio bei euch oder seid ihr komplett Bio?
Nee, wir haben, also ja, es ist sehr wichtig. Wir sind beim Speisekartoffelverkauf, würde ich sagen, in der Quantität gefühlt. Alles Deutsche ist Bio, was wir hier haben und das macht ca. 75% von unserem Sortiment aus. Dann haben wir einen Produzenten aus Frankreich, die machen einfach super Kartoffeln. In Frankreich ist das Bio-Label nicht so wichtig.
Die haben wir noch, also die nehmen tatsächlich viel Platz bei uns ein, weil es einfach tolle Kartoffelsorten sind. Und die Kartoffel, muss man schon noch dazu sagen, ist einfach wie der Wein. Das Terroir ist extrem wichtig. Und in Frankreich hast du einfach ein anderes Terroir. Also die sind im Norden in Frankreich und da haben sie sehr feste, lehmige Böden. Und die machen da einfach, geben ganz andere Kartoffelgeschmäcker mit und lassen es auch zu, eben andere Sorten anzubauen. Also beispielsweise das Aztekengold, von dem wir gerade gesprochen haben, da hat ein befreundeter Bauer von uns, der Billesberger, der Mugli, den kennt man, glaube ich, auch hier im Großraum, der fand die auch so fantastisch, dass wir für ihn auch mal ganz viel Saatgut gekauft haben und hat die angebaut und war mega happy, aber ist auch einfach dann daran gescheitert, dass der Ertrag so gering ist. Und wenn die dann in Frankreich da so faustgroße Dinge aus dem Boden ziehen, das hat in Moosinning in dem steinigen Boden nicht geklappt. Und die Kartoffel war fantastisch gut, wäre aber quasi unbezahlbar. Also ein Jahr haben wir es gemacht zusammen, wir haben sie auch hier verkauft, aber das war nicht mehr monetär sinnvoll.
Ihr seid da teilbiozertifiziert. Wie aufwendig war das? Wie läuft das ab?
Kaum aufwendig. Wir beziehen Milchprodukte und Fleisch ausschließlich von Bioproduzentinnen. Letztlich hat die Zertifizierung, wie viel Zeit hat das gekostet? Boah, in Summe 2 Stunden mit Anschreiben, Planen, Machen, weil man muss halt dann quasi einfach immer seine Lieferscheine aufheben.
Ich wollte gerade sagen, aber muss man das dann regelmäßig nachweisen oder wird das so stichprobenartig kontrolliert?
Das wird stichprobenartig kontrolliert, aber war noch nicht der Fall bei uns. Wir sind jetzt auch erst seit letztem Jahr teilbiozertifiziert. Was ich jetzt spannend finde, ich bin gerade gestolpert tatsächlich, weil wir haben es jetzt bei uns nur so ausgeschrieben, also da steht halt jetzt Bio-Butter statt Butter. Das darf man halt nur machen, wenn du die Teilzertifizierung hast. Erst dann darfst du das Bio dazu machen. Das ist was Wichtiges, finde ich schon auch spannend. Also jeder Laden, der da Bio einstellt, das haben wir selber gelernt. Also wir beziehen unsere Eier als Beispiel. Ah, die haben wir auch noch teilzertifiziert, zusätzlich Eier. Für mich unmöglich zu sagen, okay, ich nehme kein Bio-Ei. Also so, die beziehen wir schon immer vom Billesberger. Immer. Es gibt keine Diskussion und haben deshalb da auch Bio-Ei hingeschrieben, um dann irgendwann mal so eine Abmahnung zu bekommen, sagen, hey, ihr dürft es dann nicht hinschreiben. Und, okay. Und jetzt dürfen wir es quasi bei den Milchprodukten, müssen halt nachweisen, dass wir nur die kaufen, die Mengen müssen passen. Und beim Fleisch, da sind wir bei der Metzgerei Landfrau, die wir großartig finden, die ein tolles Team haben. Mit denen macht es total Spaß zu telefonieren. Das ist echt total witzig. Wenn wir eine Idee haben zum neuen Fleischgericht, dann rufen wir in der Regel bei denen an und fragen dann quasi in der Telefonzentrale nach, ob die nicht mal die Metzger fragen, was die uns empfehlen würden. Und dann ruft oft der Metzger dann zurück und die freuen sich da total. Letztes Jahr im Winter hatten wir eine Roulade auf der Karte mit einer Schweinsbratwurstfüllung. Und die haben da extra für uns ein Bratwurstbrett gewürzt, haben nachgefragt, okay, was soll noch mehr rein, sollen wir mehr Majoran, mehr dies, das. Und das macht total Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
Gibt es denn auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten oder Hürden, wenn man das eben alles so umsetzen möchte, mit Bio, mit Regional, mit Nachhaltigkeit? Macht es manche Sachen schwieriger?
Nee, würde ich nicht sagen. Also wir haben da das große Glück, dass wir bisher irgendwie ziemlich organisch wachsen, seit 7 Jahren irgendwie, konstant. Wir denken auch immer wieder, jetzt ist so ein Limit erreicht und dann geht es irgendwie doch noch weiter auf irgendeine Art und Weise und wir erleben Neues, lernen neue Produzenten kennen. Schwierigkeiten sind dann eher beispielsweise, dass halt Produkt nicht ständig verfügbar ist. Das könnte man jetzt als Schwierigkeit nennen. Jetzt geht es mir aber so beispielsweise meine persönliche Kreativität in der Küche beginnt eigentlich damit zu sagen, okay, das haben wir und das gibt es jetzt nicht mehr. Dann wird es für mich spannend. Wenn mir jetzt jemand sagt, koch, es gibt alles, finde ich total langweilig damit zu kochen. Ich finde die Gastronomie, die jedes Mal Lachs und Rinderfilet auf der Karte hatte, finde ich total unspannend, kann nicht nachvollziehen, dass es Leute super finden, holt mich nicht ab, deshalb sehe ich es nicht als Schwierigkeit. Aber das wäre vielleicht das Ding, dass wir das schon manchmal haben mit Prozenten, dann gehen wir den Anbauplan durch, also das machen wir mit 3 verschiedenen und dann ist der Plan, dass es beispielsweise von, was ist ein Beispiel, Kürbis beispielsweise, dass man halt sagt, ja okay, dann haben wir August, September, Oktober, weil in der Regel gestalten wir genauso unsere Karte, wir fragen vorher ab, was gibt's dann im Herbst und dann überlegen wir uns, was wir machen und dann steht so, wie hier jetzt die Karte hängt, wir haben immer 4 vegetarische, einmal Fleisch, einmal Fisch und sagen, okay, top, der hat Kürbis, wir gehen auf Kürbis und dann kann es aber halt sein, dass die Ernte schlecht ist und dann hast du nach 3 Wochen nicht mehr den Kürbis von dem Produzenten, wegen dem du die Karte so geschrieben hast. Und dann sage ich jetzt mal so, dann muss man halt pragmatisch umdenken und dann ist es beispielsweise jetzt nicht mehr Bio-Qualität. Und dafür, wir haben eine Bio-Teilzertifizierung, nicht aufs Gemüse, weil wir genau das nicht gewährleisten können. Und das könnte man jetzt auch als Schwierigkeit nennen für Bio. Also für mich war es irgendwie wichtig, eine
Bio-Zertifizierung mitzumachen, aber eigentlich nur mit dem Hintergrund, den Leuten zu zeigen, dass es geht, mit Bio zu kochen, ohne überteuert zu sein. Und gleichzeitig ist eben schon die Schwierigkeit, da so einen Zwischenweg zu finden beim Gemüse. Bei mir geht es so, wenn ich jetzt auf den Bio-Kürbis aus dem Großraum München verzichten muss, dann nehme ich lieber den konventionellen Kürbis hier aus der Region, von dem ich auch den Bauern kenne, aber weiß, dass er nicht Bio-Anbau hat, als dann Kürbis aus Italien. Und deshalb eine Gemüse-Bio-Zertifizierung trauen wir uns nicht und sehe ich auch in naher und auch in ferner Zukunft eigentlich nicht passieren. Leider. Also der Gedanke wäre für mich so wichtig zu sehen. Wir haben einfach einen Ressourcenverbrauch, auch wenn man Sachen wegschmeißt, alles zukauft. Und deshalb Königsweg für mich, regional und oder Bio und bestenfalls Bio. Nur es gibt einfach gar nicht so viel. Und auch in der Logistik für die Gastronomie. Das ist schon auch so eine Sache.
Aber vielleicht können ja die Ökomodellregionen weiter dazu beitragen, dass da immer mehr Vernetzung stattfindet und eben auch vielleicht die Wege dann doch kürzer werden oder einfacher werden und es dann irgendwann gelingt, dass man alles bio und regional machen kann.
Absolut, also da passiert auch viel in München. Ich finde es total cool, dass die Netzwerken funktioniert immer besser. Es gibt Events und das Traurige daran ist eher, man sieht halt immer nur die gleichen Leute und dann habe ich auch das Gefühl, die Menschen trauen sich nicht so ganz, die Gastronomen, die da noch nicht so Berührung hatten. Weil so schwierig ist es auch nicht.
Und deswegen seid ihr ein gutes Vorbild, dass in der Biostadt München, wie sie auch heißt, da immer mehr hoffentlich bald passiert. Also ich habe das Gefühl oder ich denke, es ist auch so, dass hier natürlich jeder was findet, von den Studentinnen bis zu den älteren Herrschaften, bis zu Leuten, die vielleicht eher in gehobenerer Küche unterwegs sind oder auch welche, die es gern einfach möchten. Ist euer Publikum dann auch so gemischt?
Ja, vielen Dank für die Interpretation.
Ich werde zusammenfassen.
Ja, also ich behaupte, unser Publikum ist schon gemischt. Also ich meine, wir sind jetzt hier am Rand vom Glockenbachviertel. Das ist schon eher ein stark gentrifiziertes, relativ junges Viertel. Was heißt jung? Die haben alle Kinder mittlerweile. Die sagen,
das ist doch jetzt da eher
sind.
So.
Na, die so
Young Professionals mit Kindern.
Genau, Juckis und Juppies. Und davon sind viele da. Und ich glaube, hier, es arbeiten halt sehr viele Leute in der Innenstadt. Ich behaupte, und meine Wunschvorstellung ist auch, es ist ein bunt gemischtes Publikum. Weniger Studenten, als man meint, sag ich. Vielleicht erkenne ich mittlerweile StudentInnen auch nicht mehr, weil ich selber so alt geworden bin. Wenig SchülerInnen. Also eigentlich würde ich fast sagen, mittlerweile wäre es schön, jüngere Menschen anzusprechen.
Okay. Aber es ist ja eigentlich spannend, weil ich dachte jetzt eher, ihr seid hier, so wenn man es jetzt mal ganz überspitzt sagt, so der Hipsterladen, in dem dann gerne die Jungen vorbeischauen, weil es cooler ausschaut. Vielleicht.
Nee, da gebe ich dir schon auch recht. Und gleichzeitig meine ich aber halt einfach noch die Jüngeren. Weil das ist, glaube ich, auch der Punkt. Aber jetzt geht es auf meine Geschichte zurück. Also ich hatte nicht so das Bewusstsein, okay, ich gehe auf den Viktualienmarkt und leiste mir da was oder es ist bezahlbar. Und es ging erst los mit Anfang 20.
Du hast vorher gesagt, es ist eh schön, weil es irgendwie organisch wächst. Wie viel kann es denn noch wachsen? Weil der Stand ist ja erstmal festgelegt. Der wird nicht größer.
Wir dachten schon vor 3 Jahren mal, dass es irgendwie gar nicht mehr werden kann. Aber also Theo und ich haben hier zu zweit angefangen. Wir haben ganz romantisch gesagt, okay, wir probieren das, fangen zu zweit an. Und mit den Zahlen von unserem Vorgänger haben wir gesagt, okay, das sollte machbar sein, dass wir hier zu zweit drinstehen und zu zweit davon leben können. Damals hatten wir 6 Tage die Woche offen. Und haben dann irgendwann gemerkt, okay, nee, wir können mal auf 5 Tage runtergehen, weil es schon auch anstrengend ist. Da war immer von 8 bis 18 Uhr und wir sind dann irgendwann mal auf 5 Tage runter und irgendwann mal auch nur noch bis 17 Uhr. Und mittlerweile haben wir aber, wir bilden selber Köchinnen aus. Wir haben einen Meisterkoch bei uns im Team, Kai. Dann haben wir noch einen Koch, nochmal Kai. Und Anatol ist auch mittlerweile seit 3 Jahren bei uns. Ja, wir sind mittlerweile 6 Leute, die in Vollzeit hier sind. Ich weiß, also das geht eigentlich nicht mehr, weil der Platz wirklich so wenig ist. Aber irgendwie ist bisher immer noch was passiert. Dann lass es noch mehr Events sein, Caterings und dann doch noch mal so ein bisschen, dass die Stoßzeiten, dass wir ans Limit kommen, nicht mehr nur Juni sind, sondern Juni und Juli, sondern dann auch noch Juni, Juli und August. Und wir merken das schon, dass wir mittlerweile auch so auf der Touristen-Map angekommen sind. Wir sind halt mittlerweile schon wahrscheinlich in Reiseführern oder wo auch immer gelistet und merken einfach immer mehr, dass die Leute bei uns ankommen in den Sommerferien. Das war in den ersten Jahren, die Sommerferien waren immer ein Loch, weil wir haben schon, unsere meiste Kundschaft sind Stammkunden, was unfassbar toll ist und wir unfassbar dankbar sind. Wir haben ganz viele Kundinnen, die kommen einmal die Woche oder zweimal die Woche. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine Kundin, die war, glaube ich, 18 Mal in Folge jeden Tag hier zum Essen.
Und zum Essen oder zum auch Kartoffeln kaufen?
Zum Essen, ausschließlich zum Essen. Und es ist unfassbar schön. Also das bestätigt einen dann und man denkt, okay, wow.
Ihr seid aber natürlich auch eben so ein bisschen die jungen Wilden hier und ihr macht auch eine ganz tolle Social-Media-Arbeit, was ja jetzt auch am Viktualienmarkt nicht ganz so viele Standl machen. Es schaut natürlich sehr schön aus, dieses gelb-weiß gebrandete und so ist es auch bei euch auf Social Media. Ihr habt inzwischen, glaube ich, schon die zweite Auflage von dem Kochbuch rausgebracht. Ihr habt die Kartoffel der Woche.
Genau, wir haben einfach jede Woche ein Rezept mit dem, was wirklich irgendwie jemand zu viel hat oder einer von uns hat eine schöne Idee, mit was man kocht. Und da haben wir einmal im Monat haben wir einen Gastkoch oder eine Gastköchin da. Ja, und das ist der Wahnsinn, was hier schon alles passiert ist, wer alles hier schon stand und mit uns gekocht hat. Und das ist einfach total schön, dieses Netzwerk, das da entsteht um uns herum. Und,
ja, und um die Kartoffel eigentlich.
Um die Kartoffel, genau. Also wir zwingen die Leute ja immer wieder mit der Kartoffel zu arbeiten. Ja. Wir kennen uns einfach mittlerweile sehr gut aus mit Kartoffeln. Das ist autodidaktisch einfach jetzt hier. Gezwungenermaßen probieren wir das alles und wir wollen auch. Und davor hatten wir am Anfang ein bisschen Respekt, ob das überhaupt so eine Leidenschaft von uns wird, Kartoffeln zu verkaufen und Sorten zu probieren. Aber es ist total spannend.
Kaspar Plautz, coole Sache. Man kann auf jeden Fall und sollte vorbeischauen, wenn man am Viktualienmarkt ist, bei euch und natürlich auch bei all euren netten Nachbarn. Ist echt eine schöne Geschichte. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Alles Gute euch.
Vielen lieben Dank. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.